Ö1 Morgenjournal.
Im Studio begrüßt Sie Jürgen Pfaffinger. Guten Morgen am Samstag, den 11. Juli, unter anderem mit diesen Themen. Die Neos haben ihren Abgeordneten und Parteimitbegründer Veit Dengler aus dem Parlamentsclub und aus der Partei ausgeschlossen. Österreich will sich zumindest teilweise am geplanten Drohnenabwehrsystem der EU beteiligen. Vieles ist aber noch offen. Ein ukrainischer Drohnenangriff hat diese Woche die größte russische Ölraffinerie zerstört und das 2.500 Kilometer entfernt in Sibirien. Wie das möglich war, darüber spricht unser Korrespondent Christian Wehrschütz mit dem Chefkonstrukteur des ukrainischen Drohnenherstellers. Nach den neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Irankrieg hat US-Präsident Trump zuletzt alle Gespräche für beendet erklärt. Jetzt könnte aber doch wieder verhandelt werden. In Albanien sagt der heutige Auftritt des wegen rassistischer Ausfälle umstrittenen US-Rappers Kanye West für neue Proteste gegen Regierungschef Rama. Er hat für das Konzert nämlich aus Mitteln des staatlichen Notfallfonds ein eigenes Stadion bauen lassen. Und in Österreich erwarten Experten ein extrem schwaches Gelsenjahr. Die Gelsen werden nämlich immer weniger, weil sie mit der Klimaerwärmung nicht zurechtkommen. Das Wetter wird zum Wochenende hochsommerlich. Der Neos-Abgeordnete Veit Dengler ist im Anschluss an die gestrige Nationalratssitzung am Abend aus dem Parlamentsclub der Neos und dann auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Dengler war für seine inhaltlichen Abweichungen von der Parteilinie bekannt, etwa in puncto eines österreichischen NATO-Beitritts. Und zuletzt hat er gegen das Budget des Bundeskanzleramtes gestimmt. Aber bei den Neos wird versichert, dass der Rauswurf des Parteimitbegründers damit nichts zu tun habe. Anlass sei vielmehr ein Vertrauensbruch gewesen, berichtet Stefan Kappacher.
Dem Vernehmen nach hat Veit Dengler eine vertrauliche Clubsitzung mit seinem Handy aufgezeichnet und das ist bei den Neos als endgültiger Vertrauensbruch gewertet worden. Dengler hat sich schon öfter mit Alleingängen im Club unbeliebt gemacht, zuletzt gestern, als er unabgesprochen einen Antrag auf getrennte Abstimmung eingebracht und dann, anders als die Partei, das Budget des Bundeskanzleramts abgelehnt hat, weil er die Parteienförderung, die für 3 Jahre eingefroren wird, stärker kürzen möchte. Dengler wurde verwarnt, weil er die Clubführung nicht von dem Vorhaben informiert hatte, was üblich wäre. Die Neos betonen aber, dass die inhaltliche Abweichung im Sinne des freien Mandats, das man hochhalte, trotzdem in Ordnung sei. Aber wie Dengler vorgegangen sei, das könne man nicht hinnehmen. Man prüfe auch weitere rechtliche Schritte, was den Verstoß gegen die Vertraulichkeit der Sitzung betrifft. Im November des Vorjahres war das angespannte Verhältnis zwischen Veit Dengler und der Partei schon einmal greifbar. Er hatte sich als außenpolitischer Sprecher der Neos in einem Interview mit der Berliner Zeitung für einen NATO-Beitritt Österreichs ausgesprochen. Die Neos sind allerdings Verfechter einer EU-Armee. Dengler war daraufhin die Sprecherfunktion los. Jetzt hat er auch keine Partei mehr. Ob er sein Mandat behält, ist offen. Geäußert hat er sich dazu noch nicht. Er war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar. Die Dreierkoalition würde aber mit den 109 Sitzen ohne Dengler weiterhin über eine klare Mehrheit der 183 Abgeordneten verfügen. Dengler könnte ein sogenannter wilder Abgeordneter werden.
Und im Journal zu Gast ist heute Mittag der Club Obmann der Neos Jannik Schetti. Eine Stellungnahme zum Ausschluss des Abgeordneten Veit Dengler gibt es von ihm noch nicht, weil das Interview vor dem Bekanntwerden des Ausschlusses am Abend aufgenommen worden ist. Schetti nimmt aber im Interview zur Reform der Wehrpflichtstellung, über die Regierung seit 6 Monaten verhandelt, nämlich darüber, wie eine Wehrpflichtreform aussehen könnte. Ein Kompromissmodell liegt jetzt neu vor. 6 Monate Grundwehrdienst, also genauso lange wie jetzt, plus 2 oder 3 Monate Milizübungen. ÖVP und SPÖ können mit dem Kompromiss offenbar leben. Bei den Neos ist Clubobmann Jannik Schetti noch verhalten.
Es sind viele Modelle am Tisch. Die Verhandlungen laufen. Was ich Ihnen sagen kann, ist die gute Nachricht, sie sind fortgeschritten. Also es tut sich etwas. Und auch da würde ich für ein bisschen mehr Geduld plädieren. Ich weiß, dass die Betroffenen natürlich schnell eine Reform wollen. 6 Monate Verhandlungsprozess für einen wirklich große Reform ist jetzt nicht ewig. Sie wissen, es gibt Themen, die beschäftigen
uns. In der geopolitischen Lage hat man allerdings auch nicht die Zeit.
Das ist richtig, deswegen werden wir das auch zügig jetzt zu einem Ende bringen. Aber es gibt derzeit einfach noch nichts Spruchreifes.
Und Neos Club-Obmann Schetti ist heute bei Viktoria Waldegger im Journal zu Gast im Mittagsjournal ab 12 Uhr. Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP hat zuletzt angekündigt, dass sich Österreich zumindest stellenweise am European Air Shield beteiligen wird. Es geht dabei um ein noch wenig bekanntes Vorhaben der EU-Kommission für eine europäische Luftabwehr. Es soll die Mitgliedsländer der EU vor Raketen- und Drohnenangriffen schützen. Das Projekt ist bisher allerdings noch nicht besonders weit gediehen, wie Peter Daser berichtet.
Im Oktober vergangenen Jahres hat die Europäische Kommission eine Art Fahrplan für die Aufrüstung vorgelegt. Ein Teil davon ist der European Air Shield. In der deutschen Fassung des Dokuments ist die Rede vom europäischen Luftschild. Die Mitgliedstaaten sollen dabei unterstützt werden, wie es weiter heißt, einen integrierten mehrschichtigen Luft- und Raketenabwehrschild samt den erforderlichen Sensoren zu verwirklichen. Weitere Details dazu fehlen. General Bruno Hofbauer, der Chefplaner des Bundesheeres, erklärt:
Hier geht es im Endeffekt darum, den Luftraum über den EU-Mitgliedstaaten besser schützen zu können. Gegen multiple Angriffe, die sich auf den Luftraum beziehen, also das können jetzt ballistische Raketen sein, wie wir es in der Ukraine sehen, Drohnen oder auch Hyperschallwaffen, die uns in Zukunft begegnen werden.
Trotz des ähnlichen Namens ist der Air Shield oder Luftschild nicht zu verwechseln mit der von Deutschland ausgehenden Sky Shield-Initiative, wo es mehr um den gemeinsamen Einkauf von Waffen geht. Eigentlich sollte nach dem Plan der Europäischen Kommission das Projekt Air Shield bereits im zweiten Quartal 2026 starten. Darüber ist aber nichts bekannt. Unterdessen sind alle EU-Staaten dabei, ihre nationale Luftverteidigung aufzubauen.
Die wesentlichen Mittel, die hier zum Einsatz kommen, sind Lenkwaffen. In der Zukunft werden wir auch sehen, wie weit die Lasertechnologie hier Möglichkeiten bietet, vor allem zum Schutz vor Drohnen und natürlich nach wie vor im elektromagnetischen Spektrum mit Electronic Warfare Mitteln auch gegen Drohnen vorzugehen, aber auch mit den bewährten Fliegerabwehrkanonen, die auch nach wie vor einen hohen Wert haben.
Die meisten anderen Staaten sind gleichzeitig in der NATO, arbeiten in der Landesverteidigung ohnehin zusammen und können das auch beim Air Shield tun. Österreich dagegen ist neutral und muss hier entsprechend selbstständig handeln. Bruno Hofbauer sagt:
Als neutrales Land werden wir uns nicht in eine gemeinsame Kommandostruktur begeben. Es gibt aber natürlich hier die Möglichkeit, gemeinsame Übungen durchzuführen, gemeinsame Ausbildungen entsprechend zu machen oder auch, was für uns besonders auch wichtig ist, dann Dinge gemeinsam zu beschaffen und weiterzuentwickeln.
Österreich ist gerade dabei, Luftabwehrkanonen für die Verteidigung gegen Drohnen auf kurze Distanz zu beschaffen. Noch heuer soll auch entschieden werden, welche Raketen zur Luftabwehr auf mittlere Entfernungen für das Bundesheer gekauft werden.
Und wir bleiben noch beim Thema Drohnen. Die Ölraffinerie der sibirischen Stadt Omsk ist die größte Russlands. Sie verarbeitet 10% des geförderten Öls und ist der größte Hersteller von Benzin in Russland. Der Betrieb steht allerdings still, seit die Ukraine die Raffinerie vor wenigen Tagen mit Drohnen schwer beschädigt hat. Diese Treffer sind ein neuer Reichweitenrekord des ukrainischen Drohnenherstellers Firepoint. Das sibirische Omsk ist ja mehr als 2400 Kilometer von der Ukraine entfernt. Unser Korrespondent Christian Werschütz hat in Kiew mit dem Chefkonstrukteur von Firepoint gesprochen.
Eine Fabrikhalle irgendwo in Kiew ist der Treffpunkt mit Dennis Stielermann, dem 52-jährigen Mitbegründer und Chefkonstrukteur der Firma Firepoint. Verladen werden hier Komponenten von Drohnen. Gefilmt werden darf nur wenig und nur unter strenger Aufsicht. Beim Interview steht im Hintergrund eine Drohne vom Typ FP1. Sie hat eine Reichweite von bis zu 3400 Kilometern, kann 60 Kilogramm Sprengstoff tragen und wurde beim Angriff auf die Raffinerie in Omsk eingesetzt. Logisch ist, dass Russland bestrebt ist, ukrainische Werksanlagen zu zerstören, in denen Drohnen und Raketen gebaut werden. Wie versucht sich Firepoint vor derartigen Angriffen zu schützen, frage ich Denis Stillermann.
Wir machen immer alles mindestens doppelt. Das heißt, wir haben keinen Standort, der nur einmal existiert. So haben wir ein Büro für Forschung und Entwicklung und wir haben ein identisches derartiges Büro, das vollständig bereitsteht, mit leeren Räumen, angeschlossenen Computern und allem Zubehör. Sollte das erste Büro zerstört werden, können wir am nächsten Tag schon in das neue umziehen. Wir kaufen Maschinen niemals in Einzelstückzahlen. Immer mindestens zwei, wenn nicht drei.
86 Standorte hat Firepoint in der Ukraine. Die Firma zählt 7000 Mitarbeiter, 1000 davon arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. Wichtige Teile der Aus- und Weiterbildung erfolgen im Betrieb. Bei den jüngsten russischen Angriffen konnte die ukrainische Luftabwehr keine einzige ballistische Rakete und auch keine Ultraschallraketen abschießen. Welche Lehren zieht Denis Stillermann daraus?
Das Hauptproblem ist, dass es derzeit auf dem Markt zu wenige Abfangraketen gibt. Und die, die es gibt, sind sehr teuer. Deshalb schlagen wir Europa vor, einen gemeinsamen Schild zu schaffen, damit wir die Abfangkosten für Raketen auf bis zu $1 Million senken können. Raketen vom Typ Iskander oder Kinschal kosten die russische Armee derzeit etwa $700.000 pro Stück. Zu ihrer Zerstörung braucht man mindestens eine, meistens zwei Patriot-Raketen, die jeweils $6 Millionen kosten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das keine gute Idee. Daher wollen wir ein günstiges Abfangsystem anbieten, das mit jeder Art von Zielverfolgungs- und Radarsystem kompatibel ist, um Ziele abzufangen.
Mit Deutschland und anderen europäischen Ländern hat die Ukraine auf diesem Gebiet bereits Verträge über eine Zusammenarbeit unterzeichnet. Denn der Not gehorchend ist das Land führend bei der Entwicklung von Drohnen und Raketen. Und davon wollen Berlin und Co. profitieren.
Die USA und der Iran wollen nach den kriegerischen Auseinandersetzungen diese Woche jetzt offenbar doch wieder miteinander reden. US-Präsident Trump hatte zuletzt ja weitere Gespräche abgelehnt. Vermittler aus Katar sollen heute aber im Iran eintreffen und neue Gespräche anstoßen. Die USA wollen allerdings eine Garantie, dass die freie Schifffahrt durch die Meerenge von Hormuz gewährleistet ist. Ernst Kernmeier berichtet.
Es ist ein Hin und Her, bei dem keine Seite das Gesicht verlieren will. US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche verkündet, dass der Iran unbedingt verhandeln wolle und förmlich um ein Abkommen bettle. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat das heute zurückgewiesen. Er wirft den USA einen Bruch des Waffenstillstandsabkommens vom Juni vor. Seinen Sprecher lässt er ausrichten, dass der Iran keineswegs um Verhandlungen gebeten habe, sondern nur dem Besuch eines katarischen Vermittlerteams zustimme. Die USA haben am Mittwoch und Donnerstag laut eigenen Angaben rund 170 Ziele im Iran aus der Luft angegriffen, hauptsächlich militärische Einrichtungen an der Küste nahe der Meeresstraße von Hormuz, aber auch Eisenbahnbrücken im Landesinneren. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden Tanker beschossen, die sich nicht an die iranischen Vorgaben zur Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gehalten haben sollen. Der Erdöltransport, der nach dem Waffenstillstandsabkommen im Juni wieder angelaufen ist, ist nach den Angriffen diese Woche wieder fast zum Erliegen gekommen. Die USA wollen verhindern, dass der Iran die Bedingungen für die Schifffahrt diktiert und die Straße von Hormuz jederzeit sperren kann. Beamte der Trump-Regierung haben gestern US-Medien gesagt, dass die USA eine öffentliche Erklärung des Iran wollen, dass die Meerespassage offen ist und dass Schiffe nicht mehr beschossen werden. Teheran solle auch offen bekennen, dass der Beschuss der Schiffe ein Fehler gewesen sei, sagen die US-Beamten. Dann könnten heute Verhandlungen im Oman beginnen. Die Begleitmusik dazu kommt vom US-Präsidenten persönlich. Nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Donald Trump vor einem angeblichen iranischen Mordkomplott gewarnt hat, droht Trump neuerlich den Machthabern in Teheran. 1000 Raketen stünden bereit, um den Iran zu zerstören, sollte das iranische Regime einen Mordanschlag auf ihn versuchen, schreibt Trump heute auf seiner Plattform Truth Social.
Nach Albanien jetzt, wo Regierungschef Edi Rama neuerlich für Aufregung sorgt, während die Proteste gegen das geplante Luxusresort des Trump-Schwiegersohns Kushner in einem albanischen Naturschutzgebiet weitergehen, gibt es jetzt auch Aufregung um ein riesiges Konzert. Für den heutigen Auftritt des wegen rassistischer Ausfälle umstrittenen US-Rappers Kanye West ist am Rande der Hauptstadt Tirana extra ein interimistisches Stadion aufgestellt worden. Regierungschef Rama hat dafür 4,2 Millionen Euro bereitgestellt und das aus dem Notfallfonds des Staatshaushaltes. Barbara Jandl berichtet.
Es ist ein Stadion der Superlative, das hier am Rande Tiranas entsteht. Zehntausende Sitzplätze. Alleine 25.000 Karten seien an Kanye West-Fans aus dem Ausland verkauft worden. Das sagt Albaniens Ministerpräsident Edi Rama bei einem Besuch der Stadionbaustelle.
Es handelt sich um die Veranstaltung einer privaten Gruppe, die dieses gigantische Projekt auf sich genommen hat. Der albanische Staat musste jetzt finanziell eingreifen und wir haben nicht, wie die Klatschpresse behauptet, hunderte Millionen Euro bereitgestellt, sondern nur
4,2 Millionen Euro aus dem Notfallfonds des Staatshaushaltes, genauer gesagt. Und das lässt die Oppositionsparteien Sturm laufen. Rama rechtfertigt die Ausgaben damit, dass das Konzert den Tourismus in seinem Land ankurbeln würde.
Würde diese Veranstaltung nicht stattfinden, wäre es eine Gelegenheit weniger für unsere Wirtschaft gewesen. Diese Tausenden von Menschen bringen nicht nur unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen mit sich, sondern sorgen auch für wirtschaftliche Effekte in der Zukunft,
sagt Rama. Der Notfallfonds ist allerdings grundsätzlich dafür vorgesehen, dass das Land etwa bei Waldbränden oder schweren Erdbeben schnelle internationale Hilfe erhalten kann und wird von der EU finanziert. Was viele in Rage bringt, ist allerdings nicht nur das Geld, sondern auch der Musiker, der das Konzert geben soll. Es ist Kanye West, ein Skandalrapper aus den USA. West zählt zwar nach wie vor zu den einflussreichsten Künstlern der Musikindustrie, allerdings ist er in den letzten Jahren immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Aussagen aufgefallen. 2025 hatte er ein Lied mit dem Titel Heil Hitler veröffentlicht. Im Wall Street Journal bat er kurze Zeit später um Entschuldigung. Die albanische Regierung lässt sich von diesen Skandalen allerdings nicht abschrecken. Während Italien, Frankreich und auch Polen Konzerte von Kanye West abgesagt haben, nennt Albaniens Kulturminister Blendi Gonja West wörtlich einen großen Künstler. Es ist der nächste Skandal, der Albanien erschüttert und Premier Edi Rama in Bedrängnis bringt. Denn die sogenannten Flamingo-Proteste gehen unterdessen auch unvermindert weiter. Seit Monaten gehen die Menschen in Albanien gegen ein Luxustourismusprojekt von US-Präsident Trumps Schwiegersohn Jared Kushner auf die Straße. Es soll im Naturschutzgebiet Narda Vjosa an der albanischen Adria entstehen. Rama unterstützt das Projekt. Der Grund? Es würde den Tourismus ankurbeln, wie er sagt.
10 Jahre liegt das Brexit-Referendum jetzt zurück und besonders vom britischen EU-Austritt betroffen ist Gibraltar. Die kleine, an Spanien grenzende britische Enklave an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. Rund 35.000 Menschen leben in dem britischen Überseegebiet und jedes Mal, wenn sie nach Spanien wollen, müssen sie durch die Passkontrolle. Dasselbe gilt auch für die zahlreichen spanischen Arbeitskräfte, die in Gibraltar beschäftigt sind. Jetzt gibt es aber eine Erleichterung, berichtet unsere Korrespondentin Marin Häusermann.
Jeden Tag passieren tausende Pendler den Kontrollpunkt zwischen der spanischen Stadt La Línea de la Concepción und Gibraltar. Erst geht es durch den einen, dann durch den anderen Checkpoint. Spanische und britische Grenzbeamte wachen über das Getümmel. Der Felsen von Gibraltar, die Tapas in den spanischen Nachbargemeinden. Sie sind so nah und doch so fern.
When it was bad, it was bad.
Wenn es schlecht läuft, steht man stundenlang an. Aber die Grenze zwischen Gibraltar und La Línea ist nicht einfach nur ein Kontrollpunkt. Sie ist ein Symbol für die bewegte Geschichte der Nachbargemeinden. Das Grenzthema ist emotional aufgeladen. Llanito heißt die Mischung aus Spanisch und Englisch, die in Gibraltar bis heute gesprochen wird. Das Gebiet am Südzipfel der Iberischen Halbinsel ist zwar fast schon seit 300 Jahren britisch, englischsprachig ist es aber erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Denn damals wurden Frauen und Kinder nach London evakuiert. Die andalusischen Briten fanden sich in einer grauen, verregneten Stadt wieder. Dafür aber in Sicherheit vor den Spaniern, die unter Diktator Francisco Franco mit Nazi-Deutschland verbündet und eine Bedrohung für das britische Gibraltar waren. Immer wieder hat Spanien versucht, Gibraltar zurückzugewinnen. Bis heute beharren nationalistische Kräfte auf dem Besitzanspruch. Erfolglos. Aus Frust hat Franco Ende der 60er Jahre die Grenze geschlossen. Nur per Flugzeug und über Marokko konnten die Gibraltarer ihre Versorgung sichern. Geöffnet wurde die Grenze erst 10 Jahre nach Francos Tod, weil das eine Bedingung für den spanischen EU-Beitritt war. Als Teil von Großbritannien war Gibraltar schon dabei. Nur rund 4% der Gibraltarer haben dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Der Brexit hat die Angst vor Spanien geweckt und für Unruhe gesorgt. Bis jetzt. Denn nach 10 Jahren haben sich die EU und Großbritannien geeinigt. Das Überseegebiet wird die Schengen-Regeln annehmen und wie in der EU umsetzen. Damit wird die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar überflüssig. Als Vertreter des Schengen-Raums werden spanische Grenzbeamte in Zukunft alle kontrollieren, die per Flugzeug oder Schiff in Gibraltar ankommen. Chief Minister Fabian Picardo freut sich über die Lösung.
Going from Gibraltar to Spain is going to be as easy as going from Luxembourg to France.
Als würde man von Luxemburg nach Frankreich gehen. Nicht nur wie vor dem Brexit wird es sein, sondern wie vor Franco, als die Grenze nicht die Nachbarschaft belastet hat. Ein Happy End für eine komplexe Geschichte.
27 ist es und wir kommen wieder nach Österreich. Der Boom der künstlichen Intelligenz lässt weltweit den Strombedarf steigen. Die für KI nötigen Rechenzentren verbrauchen so viel Energie wie ganze Kleinstädte. Ein Pilotprojekt in der Steiermark sucht jetzt nach Möglichkeiten, wie zumindest ein Teil dieser Rechenleistung mit regionaler und erneuerbarer Energie betrieben werden kann, wie Sarah Heidenreich und Julian Kern berichten.
Eine idyllische Almlandschaft und mittendrin Server für künstliche Intelligenz. Was ungewöhnlich klingt, wird derzeit am Fuße der Schneealpe erprobt. Vor 3 Jahren hat Biobauer Martin Bayer seinen Hof mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Seit heuer liefert sie nicht nur Solarstrom für den landwirtschaftlichen Betrieb, sondern auch für Server des Grazer Unternehmens Auphonic. Die Firma entwickelt Tools zur Verbesserung von Audiodateien. Auf den Servern am Hof werden dafür die entsprechenden KI-Modelle trainiert, erzählt Christoph Krasser, strategischer Leiter bei Auphonic.
Wir sind durch einen Bekannten darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich da ein Landwirt fragt, wie man heutzutage kompetitiv bleiben kann. Und seine Lösung halt ist, dass er Strom selbst erzeugt und halt die Elektrizität, die er dadurch generiert, halt einfach dann lokal nutzbar macht und dann Serverhousing zur Verfügung stellen möchte.
Internationale Technologiekonzerne wie Meta oder SpaceX investieren Milliarden in neue Rechenzentren. Auch in Österreich entstehen derzeit neue Standorte, etwa das Google-Giga-Projekt im oberösterreichischen Kronsdorf. Der Ausbau ist allerdings nicht unumstritten. Die Kritik? Der Strom- und Wasserbedarf ist enorm, wie ein Beispiel aus Kanada zeigt. Der Facebook-Konzern Meta plant dort ein Rechenzentrum mit einem Stromverbrauch von rund 800.000 Haushalten. Die wachsende Nachfrage bringt auch infrastrukturelle Herausforderungen mit sich, sagt KI-Experte Alexander Adrowitzer.
Das Problem ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Auch in den Vereinigten Staaten ist es so, dass einige der Stromnetze nicht auf diese großen Lasten ausgelegt sind, dass es da schon zu Engpässen kommt. Das ist definitiv etwas, mit dem man sich in den nächsten Jahren beschäftigen werden muss.
Mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur stellt sich immer mehr die Frage, wie sich dieser Energiebedarf möglichst klimafreundlich decken lässt. So auch bei Auphonic, sagt Krasser.
Dass wir da regionale Leute haben mit Naturstrom, mit der guten Infrastruktur, dass wir da jetzt nicht vielleicht ganz viel Wasser und Energie verschwenden müssen.
Der Server auf der Alm ist allerdings nur ein kleiner Baustein in der großen Energiefrage rund um künstliche Intelligenz. So stehen im Mürzer Oberland auch nur Auphonic-Server für das Training der KI-Modelle. Die rechenintensiveren Anfragen, auch Prompts genannt, der weltweit rund 2 Millionen Nutzerinnen laufen weiterhin über ein großes Rechenzentrum. Das Pilotprojekt zeigt aber, der Weg zu nachhaltigerer KI könnte auch über regionale Energiequellen führen. Und manchmal beginnt die digitale Zukunft nicht im Silicon Valley, sondern auf der Schneealpe.
Viele befürchten, dass nach dem Regen der vergangenen Tage jetzt eine Gelsenplage losgehen könnte. Fachleute geben aber Entwarnung. Schon seit einigen Jahren sinken nämlich die Bestände der gemeinen Hausgelse deutlich. Im Osten Österreichs werden überhaupt nur mehr historisch niedrige Gelsenzahlen festgestellt, denn die am häufigsten verbreitete Stechmückenart, eben die gemeine Hausgelse, kommt äußerst schlecht mit dem Klimawandel zurecht, berichtet Tobias Mayer.
Gut, dann schauen wir mal, was drin ist.
Der Parasitologe Hans-Peter Führer ist auf dem Weg zu einer Gelsenfalle am Dach der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
Jetzt ist die Falle mal 24 Stunden gelaufen und
sind ein paar Gelsen drin.
Ja, da sind einige Hausgelsen drin.
Einige, aber eben nicht viele. Für Juli sogar wenige. Führer und sein Team zählen jedes Monat die Gelsen in den Fallen.
Und was wirklich toll ist, ist, dass wir genau dieselben Standorte jetzt 10 Jahre überwachen und daher wirklich eine Aussage machen können, ob Stechmückenanzahlen steigen oder sinken.
Und sie sinken, und das deutlich. 70% weniger Gelsen zählen die Forscherinnen und Forscher heuer im Vergleich zum Jahr 2020. In nur 6 Jahren ist der Hausgelsenbestand also mehr oder weniger in sich zusammengefallen.
Ich gehe davon aus, dass es damit zu tun hat, dass es immer wärmer wird im Winter, und wenn wir teilweise 20 Grad haben im Februar und es nachher wieder kalt wird, dieses kalt-warm, das vertragen die Hausgelsen nicht sonderlich gut und darum leiden die Hausgelsen unter dem Klimawandel.
Insgesamt liege deshalb ein Sommer ohne große Summen vor uns, sagt Führer. Die Regenfälle der vergangenen Tage seien meist zu gering gewesen, als dass sich die Gelsen vermehren hätten können.
Damit es mehr Gelsen gibt, müsste es jetzt einige Tage ordentlich regnen und darauf die Sonne scheinen.
Anders als die Hausgelse scheint die Tigermücke besser für die Klimaveränderungen gewappnet zu sein. Die aus den Tropen stammende gestreifte Stechmücke kann theoretisch Tropenkrankheiten übertragen. Noch sind in Österreich keine derartigen Fälle bekannt.
Tigermücken stechen auf jeden Fall tagsüber und kommen massenhaft vor. Und die Hausgelsen sind die, die was uns in die Wohnung verfolgen und uns in der Nacht primär belästigen.
Übrigens, wer vermeiden möchte, von Stechmücken jeglicher Art belästigt zu werden, sollte auf Alkohol verzichten.
Alkohol hat de facto den Effekt, dass man häufiger von Stechmücken gestochen wird. Einerseits dürft man eine stärkere Ausatmung haben und andererseits auch eine andere Ausdünstung.
Auf beides fliegen die Stechmücken, sprichwörtlich.
Zur Kultur jetzt im Morgenjournal. Neben der Forschung und der Ausstellungstätigkeit ist die Bewahrung und die Erweiterung der hauseigenen Sammlung eine zentrale Aufgabe von Museen. Das gilt auch für das Belvedere. Eine Auswahl aus Sammlungszugängen der vergangenen Dekade zeigt jetzt die Ausstellung Stellprobe im Belvedere 21. Das älteste Werk ist ein Altarflügel aus dem Jahr 1510. Die meisten Arbeiten stammen aber von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern und sind in der Ära der scheidenden Generaldirektorin Stella Rolnik gekauft worden, Anna Sucek berichtet.
Mythologische Figurengruppen, die zu Zeiten Prinz Eugens im barocken Schlossgarten des Belvedere aufgestellt waren, inspirierten die raumgreifende Skulptur Gefährtinnen, die die Künstlerin Toni Schmale 2023 für den Schlossgarten entwickelt hat. Ein verschnörkelt technoider Muschelwagen wird von Stahlgestalten mit je einem Rad gezogen und zieht die Besucher in den Mikrokosmos der Ausstellung Stellprobe, die sich über beide Etagen des Belvedere 21 erstreckt. Generaldirektorin des Belvedere Stella Rollig.
Viele Werke erzählen Geschichten und sind sehr subjektive Selbstverortungen und Diagnosen unserer Zeit durch die Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise auch der historischen Zeit. Das sind ja hier Werke ab dem frühen 16. Jahrhundert. Und natürlich erkennt man, dass uns besonders daran gelegen war, weibliche, auch nicht binäre Positionen, migrantische Stimmen in die Sammlung aufzunehmen.
Es ist wichtig, in der Zeit, in der eigenen Zeit zu sammeln. Das wurde im Hinblick beispielsweise auf Wali-Export in den 60er, 70er, 80er Jahren im Belvedere nicht so stark berücksichtigt. Und das sind natürlich Dinge, die uns heute fehlen. Und es wurden in den vergangenen Jahren mehrere Arbeiten von Wali-Export erworben, sagt Sammlungsleiterin Luisa Zeyer, die die Stellprobe gemeinsam mit Stella Rollig kuratiert hat.
160 Werke sind dabei, Videos, Gemälde, Fotografie, Installationen. Es sind so ziemlich alle Medien, Dimensionen und Formate vertreten. Ein Kunstgriff gelang mit der Einbindung des Künstlers Heimo Zobernick, der den Display, also eine Ausstellungsgestaltung, geschaffen hat. In den nach außen verglasten Bau hat er einen fragmentierten Pavillon eingesetzt, dessen Wände sich über beide Etagen bis zur Decke ziehen.
Was im Ganzen unterschiedliche Situationen ergibt, also Weite oder Nähe, Korridor, unterschiedliche Lichtsituationen und natürlich auch durch die Materialität der Oberflächen ist ein großes Angebot.
Sie sind aus gebrauchten Materialien konstruiert, etwa aus wabernden Spiegelflächen oder braunen MDF-Platten, übernommen aus einem aufgelösten Bühnenbildfundus.
Wir haben zum allergrößten Teil wirklich hier im Raum die Setzungen und die kuratorischen Entscheidungen vorgenommen. Und da gab es schon Momente, wo man sich gedacht hat, das kann sich nie ausgehen. Aber ich glaube, letzten Endes hat jede Arbeit ihren richtigen Platz gefunden und ergeben sich jetzt ungeheuer interessante Verbindungslinien.
Etwa diese, das Porträt eines Speditionsunternehmers im Hafen von Triest von 1835, hängt neben einem zeitgenössischen Werk der Künstlerin Ines Dujak über die globale Verbreitung von Krankheitserregern. Ein Verweis auf die bis in die Gegenwart schwappende Schattenseiten des im 19. Jahrhundert aufkommenden Welthandels.
Und weiter geht's jetzt mit dem Meldungsüberblick. Im Nachrichtenstudio ist Paul Kaker.
In einem Supermarkt in Berlin läuft seit mehr als 9 Stunden eine Geiselnahme. Ein Mann hat gegen 22 Uhr eine Frau in seine Gewalt gebracht. Die Berliner Polizei ist mit ihm in Kontakt. Wer er ist und was er fordert, ist nicht bekannt. Der Supermarkt im südlichen Berliner Stadtteil Marienfelde ist von Einsatzkräften umstellt. Die Umgebung ist abgesperrt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut von russischen Raketen beschossen worden. Wie der Katastrophenschutz mitteilt, sind mindestens 10 Menschen verletzt worden. In mehreren Bezirken Kiews sollen Gebäude getroffen und Brände ausgebrochen sein. Die Neos schließen ihren Abgeordneten Veit Dengler aus. Das gilt für Parlamentsclub und Partei. Die Neos werfen Dengler vor, er habe das Vertrauen gebrochen. Er soll versucht haben, eine vertrauliche Parteisitzung mit dem Handy aufzunehmen. Der Iran weist Aussagen von US-Präsident Donald Trump über eine Bitte für Gespräche zurück. Das Regime in Teheran teilt mit, der Iran habe keine Gespräche mit den USA angestrebt, sondern nur dem Besuch eines Vermittlers aus Katar zugestimmt. US-Präsident Trump hatte erklärt, der Iran habe um Gespräche gebeten, die USA würden zustimmen. 2,5 Wochen nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela steigt die offizielle Zahl der Todesopfer über 4.000. Wie die Regierung mitteilt, sind mehr als 4.100 Menschen ums Leben gekommen. Fast 17.000 wurden verletzt. Fast 18.000 Menschen haben ihr Haus verloren. Am 24. Juni hatten 2 Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 Venezuela erschüttert. Seither hat es mehr als 1.000 Nachbeben gegeben. In der Provinz Almería im Süden Spaniens wird nach den Waldbränden weiter nach 23 Vermissten gesucht. Nach Behördenangaben wird Haus für Haus durchsucht. Bisher sind 12 Tote geborgen. Die Löscharbeiten werden durch Hitze und starken Wind erschwert. Bei der Fußball-WM erreicht Europameister Spanien das Halbfinale. Die Spanier schlagen in Los Angeles Belgien 2:1. Im Halbfinale treffen sie auf Frankreich.
Und wir werfen jetzt noch einen Blick aufs Wetter. Bei mir im Studio ist Nicola Biermeier aus unserer Wetterredaktion. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nicola, das Wochenende bringt Hochsommerwetter, aber trotzdem erholsame Nächte.
Mit mäßigem Nordwind kommt nämlich recht trockene Luft nach Österreich. Tagsüber steigen die Temperaturen zwar in vielen Regionen über 30 Grad. Es wird also heiß. In den Nächten lässt die trockene Luft Temperaturen aber recht gut sinken, meist unter 20 Grad. Und damit kann man gut lüften und die Wohn- und Schlafräume über Nacht abkühlen lassen. Derzeit in Wien und Eisenstadt 21 Grad, St. Pölten 17, Linz 19, Salzburg 17, Innsbruck 19 und Bregenz, Graz und Klagenfurt 20 Grad. Ja, die meiste Zeit scheint heute die Sonne. Im Osten und Süden gibt es auch ein paar Wolken und im Süden am Nachmittag einzelne Regenschauer oder Gewitter. Es werden heute 25 bis 33 Grad und zeitweise weht mäßiger Nordwind. Morgen ganz ähnlich, jedoch auch im Süden meist trocken.
Und das war das Morgenjournal mit Jürgen Pfaffinger. Wir melden uns wieder mit dem Journal um 8. Bis dahin wünscht Ihnen Ursula Scheidle guten Morgen mit Ö1.
Und da geht es weiter mit Musik für Violoncello und Klavier von Gabriel Fauré.